Wer weiß, was eine Hypoxie ist? Muss nicht erklären, nur aufzeigen. Alles klar, orientiert sich sehr. Hypoxie bedeutet, dass der Körper oder einzelne Gewebe zu wenig Sauerstoff bekommen. Zum Beispiel bei zu wenig Sauerstoff in der Luft, bei Atemproblemen oder Lungenerkrankungen, durch Blutungsstörungen, Herzprobleme oder Vergiftungen. Bei einer schweren Hypoxie treten Symptome auf wie Atemnot, Panikattacken, Angstzustände oder starke Schwäche. Aber es gibt auch Situationen, in denen Menschen beschreiben, dass sie Symptome hatten, zum Beispiel bei Piloten oder bei Hochluftunfällen. Die Leute hatten oftmals eine Euphorie, Gleichgültigkeit. Sie haben gesagt, alles ist in Ordnung, obwohl sie schon eindeutige Leistungsverluste hatten. Also die Leistungsfähigkeit war eigentlich schon bereits eingeschränkt und sie haben trotzdem gesagt, alles in Ordnung, ich fühle mich total gut. Und da habe ich mir gedacht, geht es uns in der Gemeinde Jesu nicht auch manchmal so, dass wir sagen, alles ist in Ordnung, obwohl wir oftmals die unsichtbaren Eisenketten, die uns gefangen halten, nicht sehen oder nicht sehen wollen. In den USA berichtet eine Studie der Barna Group, dass eine Mehrheit praktizierender Christen Pornos konsumieren, auch Alkohol- oder Tablettenabhängigkeit ist keine Seltenheit. Auch Christen sind genauso handysüchtig wie die Welt. Sie verbringen mehr als 3,5 Stunden jeden Tag und schauen und nehmen es über 50 Mal in die Hand. Da frage ich mich, wie oft muss man auf etwas schauen, damit es zum Götzen wird? Der Idealzustand und der Ist-Zustand sind extrem weit voneinander entfernt. Und das, obwohl die Macht Gottes immer noch dieselbe ist. Und auch der Heilige Geist ist immer noch präsent wie an Pfingsten. Das Problem ist, dass wir was verändert haben. Die Kraft fließt nicht mehr, weil es immer weniger Kontakt gibt, keine Intimität. Das verarmte westliche Christentum ähnelt der gleichgültigen Gemeinde in Laodicea mehr als allem anderen. Immer mehr Kirchen werden weder heiß noch warm, sie sind lauwarm. Laodicea war eine Gemeinde, in der die Hypoxie ihre volle Ausprägung erreicht hatte. Die Kirchengänger in Laodicea sagten buchstäblich, ich bin reich, ich bedarf nichts. Aber was sagt Gott zu dieser Gemeinde? Du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist. Die gute Nachricht ist, Gott arbeitet auch in Laodicea noch. Er klopft an Türen, weil er Menschen aufwecken will. Und das ist oft schmerzhaft. Aber jetzt kommt ein bisschen was Kontroverses. Ich sage, Schmerz ist gut. Es schmerzt, wenn das, was man in der Bibel liest, nicht mit dem übereinstimmt, was man im eigenen Leben sieht. Es schmerzt, wenn man die Ergebnisse der Apostelgeschichte sieht und sich selber nicht mal eine halbe Stunde früher aufraffen kann, um im Wort Gottes zu lesen. Schmerz ist ein versteckter Segen. Niemand mag Schmerzen, das ist klar. Aber Schmerzen sind wichtig, weil sie ein Warnsignal sind. Wenn der Schmerz kommt, hast du die Wahl, ignorierst du ihn weiterhin oder nutzt du ihn als Chance. Schmerzen sind ein Indikator dafür, dass etwas nicht stimmt. Wenn man keine Schmerzen haben würde, dann würde man an einer seltenen, aber gefährlichen Krankheit leiden. Diese Menschen spüren keine Schmerzen. Das klingt erst gut, aber das ist hochgefährlich und die Leute haben auch keine hohe Lebenserwartung, weil sie meistens gebrochen oder blutend umherlaufen, weil sie eben die Gefahr nicht erkennen oder der Körper es ihnen nicht sagt. Sie sind quasi nicht vom Schmerz geschützt. Der geistliche Schmerz, den du spürst, ist auch ein Warnsignal. Die Kluft zwischen Ideal und Realität wird immer größer und das ist ein gewaltiges Problem. Nicht nur, weil wir uns den christlichen Ruf versauen. Unser Image sollten wir mal kurz vergessen. Sondern, dass wir immer mehr den Kontakt mit Gott verlieren. Und das sollte uns eigentlich wehtun. Wer hat schon mal ein Sonnenblumenfeld gesehen? Oh, da ist die Musik noch dabei. Ja, dann lassen wir das. Sonnenblumen können bis zu 3 Meter hoch werden und der Stängel ist dick genug, um den großen Blütenkopf zu halten. Was auffällt, wenn man ein Sonnenblumenfeld anschaut, ist, dass alle Blüten in dieselbe Richtung schauen, genau. Sie sind immer zur Sonne ausgerichtet. Und das sorgt dafür, dass der Wachstumsprozess beschleunigt wird. Die Blume, die richtet sich in die Sonne, dass sie möglichst viele Sonnenstrahlen einfängt. Wenn du eine unreife Sonnenblume im Sonnenlicht pflanzt, wendet sie sich der Sonne zu und wächst. Das Gleiche gilt für ein geistliches Gesetz. Christen wachsen nicht, weil sie von irgendwas gezwungen werden, sondern das kommt dadurch, wenn wir in Beziehung mit Gott sind. Besser gesagt, wenn wir auf Gott schauen. Das kann man in der Bibel finden. Jetzt kommt die Musik ein bisschen dazu, aber ist egal. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Also wie man sieht, hat es ein bisschen was mit Automatismus zu tun, wenn wir Jesus ansehen und beständig in seinem Wort bleiben. Die meisten Kinder lieben den Kniescheibentest. Der Test, wo der Arzt unter die Kniescheibe klopft und das Bein automatisch nach vorne kippt. Der Automatismus ist das Kuriose. Ähnlich verhält es sich, wenn wir uns in der Gegenwart Gottes bewusst werden. Es gibt eine automatische Reaktion. Du kannst dabei nicht gleichgültig bleiben. Genauso wenig, wie du auf einer Klippe von einem hohen Berg stehen kannst und runterschaust und keine tiefe Ehrfurcht empfinden kannst. Wie schaut es genau aus oder was ist eine typische Reaktion, wenn ein Mensch in die Gegenwart Gottes tritt? Schauen wir uns ein paar Beispiele aus der Bibel an. Als Gott Adam im Garten Eden besuchen kam, sagte Adam: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich. Jakob war auf Reisen. Als Gott ihm sich im Traum offenbarte, sprach Jakob: Gewiss, der Herr ist an diesem Ort. Und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sagte: Wie furchtbar ist dieser Ort. Als Mose den brennenden Dornbusch gesehen hat, hat er erst gedacht, das ist irgendein Phänomen. Aber dann, als Gott zu ihm aus dem Dornspruch gesprochen hat, reagierte Mose so. Da verbarg Mose sein Angesicht und er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Hiob hatte sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Er dachte, wenn er Gott eines Tages begegnet, brauche er sich nicht zu fürchten. Und Gott nahm ihn beim Wort und er begegnete ihn von Angesicht zu Angesicht. Hiob sagte: Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Petrus, Jakobus und Johannes gehörten zu den engsten Freunden von Jesus. Doch als sie mit ihm auf dem heiligen Berg waren, erschien die Wolke Gottes und sie traten ein. Und sie fürchteten sich, als sie in die Wolke eintraten. Die Liste lässt sich noch weiterführen, sowohl auch im Alten als auch im Neuen Testament. Und man sieht, immer wenn die Menschen Gott wirklich begegnen, zeigen sie immer die gleiche Reaktion: Furcht. In der Bibel ist Angst ein wesentlicher Bestandteil der Gotteserfahrung. Die Psalmen ermutigen die Gläubigen sogar, Furcht zu empfinden. Im Psalm 2, Vers 11 heißt es: Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Furcht wird hier als etwas Positives gesehen. Wie kommt es also heute dazu, dass Menschen dazu motivieren, die Furcht komplett aus der Bude zu kicken, damit die Party starten kann? Weil wir in unserer Komfortzone weiterleben wollen. Fortschritt im natürlichen Leben ist aber immer damit verbunden, aus deiner Komfortzone herauszutreten. Oft ist es sogar schmerzhaft. Wenn du jemals versucht hast, dich in Form zu bringen, dann hat es meistens was mit Muskeltraining zu tun, dann hat man Muskelkater und man empfindet Schmerzen. In einer Ehe oder in einer Beziehung von Mann zu Frau gibt es oft Konflikte, die hoffentlich zu Gesprächen führen und damit zu Wachstum. Oder bei einer Geburt ist es dasselbe. Es ist mit viel Leid und mit viel Schmerzen und auch Anstrengung verbunden. All diese Dinge sind schmerzhaft, aber Schmerz ist notwendig, um zu wachsen. Und trotzdem wollen wir ein schmerzfreies Leben haben. Wir wollen einen fitten Körper, ohne Anstrengung und ohne Muskelkater. Wir wollen die tolle Beziehung, die perfekt läuft, ohne die schweren Situationen. Wir wollen das süße Baby ohne die anstrengenden Wehen. Wir wollen ein Get-Rich-Quick-System, um unseren Weg zum Erfolg abzukürzen. In 1. Mose bot die Schlange Eva einen Plan an, um schnell zum Ziel zu gelangen. Es handelte sich um eine rasante Wissensaneignung. Gott wollte, dass Adam und Eva im Garten arbeiteten und sich langsam Erkenntnis erarbeiteten. Gottes Plan für die Arbeit war eine angenehme Anstrengung. Satan hatte einen leichteren Weg. Keine Anstrengung, schnell zum Ziel, aber der Preis war hoch. Statt mit der Zeit langsam Erkenntnis zu bekommen und Erfahrungswissen mit Gott zu machen, bekamen sie Kopfwissen ohne Gott. Zuerst schmerzfrei, aber nachdem ihnen die Augen geöffnet wurden, schmerzhaft bis zum Tod. Sie dachten, müheloser Fortschritt würde sie glücklich machen, aber das tat er nicht. Es entfremdete sie von der Intimität mit Gott und vertrieb sie aus dem genussvollen Garten. Gott zog sich aus der Vertrautheit zurück in einer Wolke. Verwirrung und Trennung war da. Gott war nicht mehr nah. Er war nicht mehr genießbar. Er war unergründlich, gefährlich, schmerzhaft. Wir Menschen nehmen oft Dinge aus der Bibel und lesen sie lieber so, wie sie uns angenehmer erscheinen. Rote Flaggen sollten immer dann wehen, wenn Bibelausleger genau das Gegenteil von dem sagen, was eigentlich in der Bibel drin steht. Die Bibel spricht in Jesaja 66, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Entschuldigung? Na. In Jesaja 66 von dem Wort Zittern. Doch wir zittern nicht in seinem Wort, weil wir bestimmte Worte nehmen und sie umdeuten. Wir ändern das Wort Furcht in weniger beunruhigende Wörter wie Respekt oder Bewunderung. Das sind Wörter, die uns einfach besser passen, weil wir nicht logisch verstehen können, wie der Ausdruck Furcht mit unserer neutestamentlichen Beziehung mit Gott übereinstimmen kann. Indem wir also die Furcht falsch darstellen, nehmen wir sie ganz raus und nehmen Gott ein ganz wichtiges Attribut. Fangen wir ganz am Anfang an. Wo taucht zum ersten Mal Furcht in der Bibel auf? Im ersten Satz, den wir erfahren, den Gott zu den Menschen gesagt hat. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Stellt euch vor, ihr seid bei einem gutherzigen Bekannten eingeladen und er zeigt euch euer Zimmer und er sagt, du kannst in dem Raum alles anfassen, bedien dich, fühl dich wie zu Hause, du kannst alles benutzen, aber diese Birne da, die darfst du nicht essen, sonst bist du ein toter Mann. Also man wird sich wahrscheinlich erstmal fragen, ja, was ist denn mit der Birne los? Aber, also ich wäre dann so, wenn ich dem Mann vertraue, dann würde ich mich möglichst weit von der Birne fernhalten, würde sie wahrscheinlich nicht mal anfassen. Oder verstecken oder so. Jira ist das hebräische Wort für Furcht. Jira hatte Adam, als er die Stimme Gottes hörte, nachdem er von der verbotenen Frucht gegessen hatte. Es ist ein Konzept, das in fast jedem Buch der Bibel zu finden ist. Hagar hatte Jira, ihren Sohn verhungern zu sehen. Isaac hatte Jira, dass er wegen seiner schönen Frau Rebekka getötet werden würde. Rahel hatte Jira, dass sie bei der Geburt von Benjamin sterben würde. Was sagt uns das über die Bedeutung von Jira? Heißt das Ehrfurcht oder Respekt? Hagar hatte Respekt davor, ihren Sohn verhungern zu sehen. Rahel hatte Ehrfurcht, dass sie sterben würde. Jira bringt zweifellos ein Element der Angst mit sich. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja klar, im Alten Testament, da war viel mit Angst verbunden, gab es viel Strafe und Gericht und Gesetz. Aber was ist mit dem Neuen Testament und der Gnade? Schauen wir uns ein anderes Wort für die Angst an. Phobos. Im Neuen Testament ersetzt das griechische Wort Phobos das hebräische Wort Jira. Phobos bedeutet, dass man sich so sehr fürchtet, dass man fliehen oder weglaufen möchte. Wir kennen diese Angst aus dem Garten Eden. Phobos ist eine panische Angst. Das deutsche Wort Phobie kommt zum Beispiel davon. Es gibt mehrere biblische Beispiele, in denen Menschen Phobos empfangen. Zacharias fühlte Phobos, als er den Engel sah und dachte, er müsse sterben. Josef fühlte Phobos, als er den Gedanken bekommen hat, dass er seine Verlobte heiraten müsste. Später lebt Josef erneut Phobos, weil er Angst hatte, dass Herodes seinen Sohn Jesus töten würde. Und genau diese Angst war das Kennzeichen der frühen Kirche. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach dem Werk eines jeden richtet, so führt euren Wandel während der Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Simon Petrus sagt ganz klar, dass wir in Furcht des Herrn wandeln sollen. Und was sagt Jesus Christus über Phobos? Jesus lebte darin. Er war die Erfüllung von Jesaja 11, Verse 2 bis 3. Auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn? Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten, nachdem seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nachdem seine Ohren hören. Jesus lehrt seinen Jüngern, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Das singen wir, das haben wir heute gesungen im Lied Not Afraid, dass wir keine Angst vor der Welt haben müssen. Ich war mal auf einem Vortrag von einem Chinesen, der aus der Gefangenschaft befreit wurde, wo Christen eben gefangen gehalten wurde. Und er hat von den Foltermethoden dort erzählt, brennendes Plastik auf den Rücken, lebendig einbetoniert und so weiter. Die Leute, die nutzen ihre ganze Fantasie, um den Leuten möglichst viel Qualen zuzufügen. Und Jesus sagt hier, fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben mag in der Hölle. Dann dachte ich mir, da steht doch noch irgendwas in den Johannesbriefen, irgendwas von, dass Liebe die Furcht vertreibt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Das scheint doch irgendwie ein Widerspruch zu sein, oder? Man soll sich fürchten, soll sich doch nicht fürchten, gleichzeitig. Und um den Widerspruch ein bisschen zu erhöhen, das, was hier im Original für Furcht steht, ist kein anderes Wort als Phobos. Wir sollen in der Furcht des Herrn leben, aber vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Um die vollkommene Liebe zu verstehen, ist es wichtig, die Sichtweise und den Schreibstil des Apostel Johannes zu verstehen. Um das herauszufinden, müssen wir ihn mit Paulus vergleichen. Johannes neigt dazu, die Regel zu sehen und Paulus die Ausnahme. Johannes sagt, dass ein Kind Gottes nicht sündigen kann. Aber Paulus sagt, dass ein Kind Gottes immer noch einen Körper hat, der sündigt. Johannes sagt, dass wir bereits ewiges Leben haben. Paulus sagt, dass wir immer noch auf das ewige Leben warten. Laut Johannes werde ich, wenn ich vollkommen bin, nicht sündigen und mich deshalb auch nicht fürchten. Er sieht vor allem dabei den Zustand im Himmel. Kann es diesen Zustand auch auf dieser Erde schon geben? Grundsätzlich gilt absolut, denn Gott hat dafür gesorgt, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Aber im täglichen Leben gilt, momentan sind wir zwar einerseits perfekt vor Gott, aber andererseits nicht perfekt aus Sicht der Erde. Gottes Liebe zu uns ist vollkommen, aber Christen werden erst vollkommen sein, wenn ihr Körper verwandelt wird und keine Sünde mehr in uns ist. Nach dieser Verwandlung in 1. Korinther 15, Vers 51 werden wir am Tag des Gerichts keine Angst mehr haben. Der Normalzustand eines Christen ist, dass er im Glauben jetzt schon annimmt, was er im Geist einmal sein wird und einmal mit einem sündlosen Körper sein wird, und zwar perfekt. Deswegen braucht der Christ jetzt schon keine Angst mehr haben vor dem Gericht. Die Sache wurde durch das Kreuz einmal für alle Zeit geklärt. Das ist das, was Johannes sagt. Er will damit nicht sagen, dass Christen tun und lassen können, was sie wollen, weil Gott liebt uns ja sowieso alle und der bestraft uns nie. Das wäre falsch. Merkt man vor allem, wenn man seine Briefe zu Ende liest, kann ich nur empfehlen. So, zurück zur Furcht. Im Alten Testament ist von der Furcht Isaaks die Rede. Das Wort, das hier für Furcht verwendet wird, ist Pachat. Es ist noch ein stärkeres Wort als Jira. Pachat wird am besten mit Schrecken oder Entsetzen übersetzt. Es wird verwendet, als Isaak auf den Altar liegt und gesehen hat, dass Abraham die Klinge zieht. Kannst du dir vorstellen, auf dem Altar zu liegen und zu wissen, dass dich dein Vater gleich töten wird? Isaak hatte Pachat, Todesangst. Wenn wir jetzt in Gedanken zum Garten Gethsemane gehen, sehen wir Pachat in seiner reinsten Form. Jesus Christus betete inbrünstig und ging durch diese Art Pachat, weil er wusste, dass er deine und meine Sünde komplett tragen würde. Und dass er dem heiligen Gericht Gottes nicht entkommen würde. Und es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fliehen auf die Erde. Er fürchtete sich nicht so sehr vor den körperlichen Qualen, obwohl die auch schrecklich sind, sondern mehr vor dem Gericht Gottes, dass ihm das bewusst war. Viele Märtyrer gingen mutig an Pfähle und Kreuze. Sie starben teilweise singend, aber Jesus hat nicht gesungen. Waren Märtyrer furchtloser als Christus? Nein, Jesus erwartete ein kolossaler Feuerball als der, der zur Sünde gemacht werden würde. Und weil er Gott war und Intimität mit ihm hatte, kannte er die Intensität des Gerichts. Und als Menschen musste er unsere Sünden auf sich nehmen. Er fürchtete Gott und wusste, dass er ihm gegenübertreten musste. Als makelloses Lamm, das jetzt von allem unseren Schuld beladen war. Er würde sich den unerträglichen Antlitz Gottes und seinem Zorn stellen müssen. Niemand hasste die Sünde mehr als der Sohn Gottes. Und niemand außer dem Sohn Gottes wusste, wie erbarmungslos Gott Sünde richten würde. Er würde ihn nicht mit Barmherzigkeit treffen. Jesus wurde zerschlagen. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Der Psalmist fragt, wer kann in deiner Gegenwart stehen, wenn du zornig bist? Die Antwort ist, nur Jesus Christus. Weil er Gott war, war er der Einzige, der in Gegenwart Gottes stehen konnte und nicht vernichtet wurde. Gott goss seinen Zorn über Jesus aus und der Druck stieg und stieg und stieg. Aber er konnte dadurch nicht sterben. Keine Erlösung durch den Tod, ewiger Schmerz erfüllte Jesus' Seele. Ein ewiger Zorn konzentriert auf eine begrenzte Zeit. Ein göttliches Urteil, das von einem menschlichen Wesen getragen werden muss. Niemand wird jemals verstehen, wie tief der Schmerz war, den Jesus am Kreuz erleiden musste. Es war ewig schmerzhaft. Aber es gab einen zusätzlichen Schmerz. Jesus Christus wurde von Gott aktiv zerschlagen. Aber sein Schmerz wurde dadurch potenziert, dass der Mensch Jesus Christus in diesem Augenblick von Gott verlassen war. Als die Menschen ihm einige Stunden vorher ein Tuch umgebunden haben, war es bereits schon einmal finster. Er hat nichts gesehen, nur Schwärze und dann die Schläge in sein Gesicht und voll auf den Kopf, unerwartet, ohne Ankündigung. Er konnte nicht sehen, woher der nächste Schlag kam. Sie trafen ihn ohne Vorankündigung. Die Menschen versuchten, Jesus im Meer ihres Hasses zu ertränken. Orientierungslos, dunkel. Alles, was ihn aus der Finsternis berührte, war purer Hass und pure Qual. Und nun am Kreuz war es wieder finster. Aber eine ganz andere Finsternis. Diese Dunkelheit umhüllte nicht nur einen Menschen, sondern alle Menschen. Aber nur einer bekam plötzlich aus der Finsternis das göttliche Gericht zu spüren. Kein Mensch auf der Erde ist wirklich jemals allein gewesen. Selbst wenn du dich alleine fühlst, Gott ist immer bei dir und er sieht dich und er schaut dich an. Aber als Jesus am Kreuz war, da war Jesus, der Mensch, von Gott verlassen. Jesus hatte sein ganzes Leben lang in das wunderbare Angesicht Gottes geschaut. Durch all die Prüfungen, Verfolgungen hindurch. Aber jetzt hatte Gott sich abgewandt. Jesus war verlassen. Der Himmel war Erz. Sein Gebet um 15 Uhr wurde nicht erhöht. Er schrie mit lauter Stimme in die Dunkelheit: Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Keine Antwort. Nur Gericht. Alles, was wir tun können, ist in Ehrfurcht stehen und anbeten. Jesus hat uns aus lauter Liebe diese ganze Last auf sich genommen. Er hat dafür bezahlt, er hat den fürchterlichen Zorn Gottes auf sich genommen. Nun steht der Vater mit offenen Armen da. Ich wünsche uns das für alle Gemeinden und auch für unsere Gemeinde, dass wir uns für die Furcht des Herrn entscheiden und dass wir ihm bis zum letzten Atemzug dienen. Gelobt sei Jesus Christus.